Liebe Freunde, liebe Gemeinschaftsleute, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Alfred, du auch? Gut. Ich werde mir Mühe geben, nicht zu schnell zu reden. Garantieren tue ich es nicht. Ja. Es war alles darauf hinausgelaufen, dass er nicht da bleibt, wo sie ihn hingelegt hat. Warum? Das Schöne an all den Auseinandersetzungen um die Auferstehung ist, dass wir im Alten Bund, im Ersten Bund, schon Hinweise darauf haben, dass Gott seinen Sohn holt. Ich lese uns nur zwei von einigen Belegstellen. Psalm 16, Vers 10, da heißt es: Denn du gibst mein Leben nicht dem Tode preis und lässt es deinen Frommen nicht die Grube schauen. Einfache Übersetzung, dein Gerechter. Und der Gerechte ist im Alten Bund ein besonderer Begriff. Du lässt den Gerechten, den einen Gerechten, nicht die Grube schauen. Das heißt, es war die Ankündigung, dass es nicht so bleiben wird, wie es jetzt war. Jesaja 55, Vers 3. Da heißt es: Neigt euer Ohr und kommet zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu der dem Davids verheißenen Gnade. Wie ich ihn für Völker zum Zeugen gemacht, zum Fürsten und Gebieter von Nationen, so wirst du Völker rufen, die du nicht kennst. Und, und. Ein Hinweis darauf, dass es nicht bleibt, wie es zunächst aussah. Für Israel und vor allem das neue Israel ging eine ganze Riesenerwartung zu Ende. Und ihr könnt euch vorstellen, die 12 und alle, die zu ihnen gehörten, also ein paar hundert Leute, für die war eine Welt zusammengebrochen, als der Stein vor das Grab gerollt wurde. Denn er hatte ja ganz anders gesprochen. Er hatte ja vom neuen Bund gesprochen. Er hatte ja davon gesprochen, dass er denn das Reich Gottes auf Erden aufrichtet mit sich als König. Er war der König dieses Reiches. Und mit ihm war dieses Reich spürbar in Person nahegekommen. Und sie hatten geglaubt, König ist da, er sammelt das Volk, das Land ist da. So hatte er gesprochen, dieser Jeschua, sein hebräischer Name, Jeschua, HaMeschiach, Jesus der Messias. Wenn alle drei Dinge zusammenkommen, dann fängt er mit Israel wieder an. Einen neuen Bund, eine neue Sache, nicht das Alte, was Neues. Und es war darauf hinausgelaufen, wir kennen die Umstände, haben in den letzten Tagen und Wochen darüber gelesen und darüber gebetet, dass Israel, ein großer Teil Israels, ihn nicht wollte. Und so ist er gekreuzigt und gestorben. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden, schreibt später ein großer Paulus, der schreibt: Christus ist der Erstling derer, die tot waren. Nochmal, 1. Korinther 15, wer mitlesen will, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden. Doppelpunkt. Der Erstling derer, die tot waren. Denn weil ja doch durch einen Mensch der Tod kam, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Denn ebenso wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner besonderen Abteilung. Der Erstling Christus, darauf die des Christus Angehörenden bei seiner Anwesenheit, danach die übrigen bei der Vollendung, wenn er die Königsherrschaft seinem Gott und Vater übergeben wird, wenn er jede Oberherrschaft, jede Obrigkeit und Macht aufheben wird. Diese Worte wollen wir durchdenken angesichts dessen, was damals passierte. Es war noch nie so vorgekommen und wir haben den Bericht gelesen oder gehört heute Morgen. Maria begegnet Jesus und er kennt ihn gar nicht. Die waren jahrelang mit ihm zusammen gewesen, monatelang, kannten ihn ja als Person, kannten sozusagen seine Erscheinung, wie er vor ihnen steht. Ich bin jetzt 10 Jahre nicht bei euch gewesen, einige haben mich trotzdem wiedererkannt. Also ich habe noch nicht den Auferstehungskörper, leider, aber der wird ja kommen. Wir sind so wiedererkennbar, auch wenn wir natürlich altern. Aber er war nicht erkennbar. Warum? Weil er eine neue Geistleiblichkeit hatte, einen neuen Auferstehungskörper, der ähnlich und doch anders ist. Ähnlich und doch anders. Er konnte durch Türen und Wände gehen. So wie die Engel heute auch. Die brauchen sich nicht zu stoßen an Holz oder Stein. Sie können überall dahin, wo Geist ist. Und der ist überall. In jeder Sphäre, die es gibt. Im Himmel, über den Himmeln, auf der Erde, unter der Erde. Überall kann Geist ja hin. Und Jesus hat nach der Auferstehung einen Körper gehabt, der sich nicht mehr an die Gesetze dieser Physik halten muss. Deshalb war er nicht zu erkennen für seine Jünger. Die haben ihn nicht erkannt. Ihnen mussten die Augen geöffnet werden. Und so ist es bei uns auch. Sonst würden ja alle Menschen glauben. Sie erkennen ihn aber nicht. Die können ihn noch so oft erzählt bekommen, Jesus hat gelebt, er ist auferstanden. Sie erkennen ihn nicht. Warum? Weil diese Wirklichkeit neu erfasst werden will durch eine neue innere Dimension. Und wir schauen uns das heute mal ein bisschen genau an. Also macht eure Herzen auf. Bitte. Paulus will uns, will der Gemeinde als also auch uns, zeigen, was die Wirkung der Auferstehung ist. Wir haben jetzt gehört und wir sehen das und wir glauben, dass er ist auferstanden. Wunderbar. In eine neue Geistleiblichkeit. Was bedeutet das für die Gemeinde? Man kann das ja wissen, ja, die Auferstehungszeugnisse und die einen Theologen sagen so und so, die anderen sagen, das ist alles hinterher ausgedacht, um ihn größer zu machen, andere sagen, das ist noch nachösterliche Theologie, was auch immer. Es gab die Zeugen und sie haben gesagt, so und so haben wir ihn gesehen, so und so, das und das hat er gemacht, können wir alles nachlesen. Im Aktionsbuch der Apostel heißt Apostelgeschichte, könnt ihr alles nachlesen. Macht das mal. Dort wird sehr deutlich, dass die Auferstehung eine Wirkung für das Ganze hat. Das ist nicht nur hier Wenningsen-Baptistengemeinde und in Bremen und so, sondern das Ganze. Das ist eine Riesennummer, die passiert ist. Und wir gucken uns das heute mal an. Das Ziel wird Anbetung dieses Gottes sein, wird sein ein tiefes Glück, ein tiefstes Glück darüber, dass ich diesen Stand haben darf. Dass ich damit hineingenommen bin und nicht draußen bleiben muss, sondern es geht mir unter die Haut. Ich bin mit drin. Es geht mich an. Und Hingabe an den Sohn. Hingabe an den Sohn. Das sind die Ziele. 3 Ziele. Anbetung dieses Gottes. Anbetung dieses Gottes. Tiefstes Glück über meinen Stand und dafür, dass ihr gut zuhören könnt angesichts dieses Hörgerätes, Sprechgerätes und Hingabe an den Sohn. Wir schauen es nochmal an. Paulus sagt, nun ist aber Christus aus den Toten auferweckt worden. Der Erstling aus den Toten. Und das Wort Erstling ist, sage ich mal, so ein innerchristliches, normalerweise würde man das nicht verstehen. Das ist also Leute in heutiger Zeit verstehen, was ist ein Erstling. Hört so ein bisschen antiquiert an. Wir können das aus den alttestamentlichen Gebärden um die Opfer verstehen. Das heißt, ein Erstlingsopfer ist etwas, was zuerst geerntet worden ist. Ich fange also an, meinen Baum da zu ernten und die besten Äpfel, die nehme ich mir als erstes, weil da freue ich mich ja schon ein Jahr drauf. Auf meine eigenen Äpfel und nicht die aus Australien. Ne? Meine eigenen Äpfel hat ja heute einen ökologischen Sinn. Eigene Äpfel, also ich freue mich auf meine eigenen Früchte und nehme die besten. Da, wo ich am schnellsten rankomme, nehme ich die besten. Und dies zuerst geerntete, worauf man sich am meisten freut, das ist für Gott. Das ist für Gott. Der normale Mensch denkt sich, Mist. Hätte ich eigentlich lieber gerne selbst. Und darin liegt eine Botschaft. Darin liegt eine Botschaft. Ich danke Gott für diese Ernte, dass ich überhaupt Ernte habe. Ich respektiere ihn als Urheber des Lebens. Der Baum hätte ja auch schon verkrüppelt werden können oder vergiftet oder irgendwas, nicht? Voller Moos. Nein, er steht und ich habe Früchte. Und er ist der Verursacher dessen, was ich jetzt habe. Einen Baum voll Früchte. Könnte auch anders sein. Deshalb sage ich Danke. Und gebe ihm das Erste und das Beste. Die Erstlinge oder das Erstgeopferte zeigt, dass ich gesegnet bin und dass ich Gott dafür zeige, dass ich gesegnet bin und ihm das auch darlege. Es hat etwas Öffentliches. Ich mache etwas und lege es dar. Nicht nur, dass ich heimlich sage, ja klasse, die ersten Früchte sind für dich, sondern ich mache das auch im alten Israel. Und wenn ein Erstes folgt, wichtig jetzt, wenn es etwas Erstes gibt, die ersten Früchte, folgt ja noch was. Ich habe ja nicht nur ein paar erste, beste Äpfel, sondern der ganze Baum ist ja noch da. Sehr wichtig. Ich gebe ja nur das Erste, was das Beste ist, und weiß, da kommt ein ganzer Rest. Der ganze Baum ist noch für mich. Und das macht diese Erstlingsgabe, setzt ihn in ein besonderes Licht. Sie ist das Erste und Beste, aber ist genug für mich da. Es kommt noch eine ganze Menge. Übertragen. Die Ernte in Christus beginnt erst. Die hat erst begonnen. Wir würden nämlich nie sagen, wenn wir jetzt Kartoffeln geerntet hätten, zum Beispiel 4, 5 Kartoffeln, die geben wir dann als Opfer und dann sagen wir, ach, den Rest wollen wir nicht, ja, danke schön, den Rest des Feldes kannst du mal verrotten lassen. Machen wir nicht. Die ersten Kartoffeln, die geben wir dem Herrn als Dank und wir nehmen natürlich den Rest des Feldes, ja klar. Kein Mensch würde auf die Idee kommen und sagen, will ich nicht, danke, brauche ich nicht. Also das Erstling hängt mit dem Ganzen zusammen. Darin kriegt es seinen Sinn. Hier haben wir es nicht um eine Privatperson zu. Es geht nicht um einen Bauer oder so, ne? Apfelbauer oder ähnliches, sondern es geht um den Auferstandenen, der Christus, der Erste, der als Dank und als Segen, als Anfang und Zeichen dasteht. Er steht regelrecht da, sonst würden wir ja nicht so eine Feier draus machen. Das Fest der Christenheit seit 2000 Jahren, die Auferstehung, übertrumpft das Kreuz. Wir müssen eigentlich das Kreuz haben und einen riesen, dreimal so großen Lichtkranz um das Kreuz rum. Weil das Kreuz ist nur eine Station, die ist die Vorbedingung für das Größere, die Auferstehung. Die Auferstehung ist größer. Viel größer und das Wichtigere. Oh, ja. Paulus hat ein ganz grundsätzliches Thema und das möchte ich euch daran erklären. Bitte kommt mit. Wenn ihr noch nicht wach seid, jetzt lüften wir nochmal. Und bitte kommt mit. Paulus, ein grundsätzliches Thema. Vers 21, weil ja durch einen Menschen der Tod kam, weil durch einen Menschen der Tod kam, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Weil ja doch durch einen Menschen der Tod kam, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn ebenso wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Bei Paulus können wir uns vorstellen, dass er uns deutlich macht, was in Christus abgelaufen ist. Das betrifft die ganze Menschheit. Und die ganze Menschheit ist in zwei sogenannte Körperschaften eingeteilt. Korporationen, von Corpus, Corpus der Körper, Latein. Körperschaften. Und wenn wir irgendwas von diesem wunderbaren, hochkarätigen paulinischen Denken begreifen wollen, sollten wir das kennen. Denn Paulus kennt dieses und vermittelt uns dieses Denken in Körperschaften. Ich erkläre das. Die Körperschaft des Adam, da ist die ganze Menschheit und die ganze gefallene Schöpfung mit drin. Da können wir nicht nachfragen, will ich da raus? Passt mir nicht, habe ich keine Lust zu. Ich bin da mit drin, alle sind mit drin. Dafür kann ich nichts. ich bin in der Körperschaft Mensch mit drin. Du kannst ja sagen, ich will jetzt Affe sein, läuft nicht. Es wird zwar gerne behauptet, dass wir von da kämen, aber irgendwie klappt das nicht, bis heute nicht. Intellektuell und geistlich, spirituell klappt das nicht. Ich bin da mit drin, und zwar im positiven und im negativen Sinn. Ich will das mal erklären. Ich bin mit drin, ich lebe hier in einer der wohlhabendsten, ihr auch, in einer der wohlhabendsten Gegenden der Welt. Wird ja kein Mensch sagen, ach oh Gott, ist mir eigentlich zu viel, nein, danke, will ich nicht. Machst du nicht. Du bist mit drin und du bist heilfroh, dass du hier lebst und heute diesen Augenblick lebst. Es ist nicht selbstverständlich. Und er wird immer weniger selbstverständlich. Geschenk. Dieser Augenblick ist Geschenk. Und du wirst ja nicht sagen, den will ich nicht haben, so viel Wohlstand, mir zu viel. Machst du nicht. Du nimmst das. Du bist mit drin. Manches kann man sich aussuchen, manches nicht. Familie kannst du dir nicht aussuchen. Für die einen, die sagen Halleluja, die anderen sagen, ja, das ist ja das Problem. Die Nation kannst du dir nicht aussuchen. Bist reingeboren worden. Mit allem, was dazugehört. Man kann das an manchen Themen so schön sehen, was es heißt, zu einer Nation zu gehören. Fußball. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Klammer auf, jeder war mit auf dem Fußballfeld, hat mitgespielt. Wir haben gewonnen, haben sie verloren, die haben verloren. Also wenn es positiv ist, zu der Kooperation zu gehören, dann gibt es eine ganz klare Dazugehörigkeit. Dann gehöre ich dazu. Ist das schwierig, distanziere ich mich gerne. Das wird jeder merken, der mal nach Israel reist und seinen Pass dahin legt. Zack, bist du mit drin. Du kannst noch in 100 Jahren kannst du noch geboren worden sein. Du bist mit drin, du bist Deutsche. Damit bist du mit drin. Und viele Situationen in Israel, wisst sofort, was ich meine. Ist so, gehörst dazu. Du brauchst in Yad Vashem keinen Übersetzungsdings. Du brauchst keine Kopfhörer, um die Reden zu hören. Du verstehst sie. Bist mit drin. Bist in der Korporation mit drin. Es gibt auch freiwillige Körperschaften, Vereine zum Beispiel. Bei allen wichtigen Körperschaften ist es so, dass sie uns gegeben sind. Da hast du nicht nachgefragt. Du bist nicht gefragt worden, ob du ein Mensch werden willst. Nach biblischem Denken bist du nicht gefragt worden. Und du bist auch nicht vorher ein Tier gewesen und wirst danach wieder ein Tier, sondern du hast einmal diesen Körper und bist einmal auf dieser Erde als Mensch. Und Paulus spricht jetzt von der schlimmsten Körperschaft, in der alle Menschen und alle Generationen aller Zeiten drin sind, nämlich die Körperschaft Adams. Adams. Und alle laufen wir mit. Es gibt keinen Menschen, der vor Adam war. Vor Adam gab es keinen Menschen. Also laufen alle mit Adam mit, sind in der Körperschaft und können nicht danach fragen. Selbst so Mädchen und Jungs und Kinder, nicht bestens aufgewachsen und behütet und bedüttelt und ich weiß nicht was, lass die mal ein paar Monate alt werden und frag sie, wo kommt das denn her, dieses Gegröle und ich weiß nicht was, wo kommt das eigentlich her? Ist drin, ist mit drin, ist in der Körperschaft, ist Adam. Das heißt, zu dieser Körperschaft gehört, dass wir sterben. Und zwar den physischen Tod, der ist, wie wir alle wissen, bedenkenswert und ist Teil unseres Lebens, aber auch der geistliche Tod. Der geistliche Tod, der ist viel schwerwiegender, weil wir dem Gerichtstod in der Gegenwart Gottes damit entgegengehen. Wir sind mit drin. Keiner hat gefragt. Du bist mit drin, Körperschaft. Und dann sagt Paulus, es gibt eine zweite Körperschaft, eine zweite Kooperation. Die ist genauso universal angelegt. Aus der ersten betrifft alle, alle Zeiten, alle Generationen, universal. Auf dem ganzen Globus. Keiner wurde gefragt, aber es ist so. Die zweite ist genauso universal angelegt und Paulus nennt Christus Jesus den zweiten Adam. Zweiten Adam, zweiten Korintherbrief. Und mit diesem zweiten Adam, dem Christus, fängt alles nochmal von vorne an, neu. Und wenn ihr bei der ersten Körperschaft zugehört habt, ahnt ihr, was für eine Geistesrevolution die Auferstehung ist. Denn Christus schafft wirklich eine neue Schöpfung. Das ist im Reich des Geistes eine Revolution. Das hat es so noch nicht gegeben. Eine neue Schöpfung. Der erste dieser neuen Schöpfung ist Christus. Denn bei das Ergebnis bei Adam war der Tod und die Sünde. Und das Ergebnis bei Christus ist Auferstehung und Lebendigmachung. Das ist eine ganz andere Kategorie. Und die Auferstehung bei Paulus ist, dass wir leiblich auferstehen in ein geistliches Leben. Leiblich auferstehen, das heißt, du wirst einen Auferstehungskörper kriegen, du wirst mich dann nicht mehr wiedererkennen mit diesem Körper. Es wird anders laufen und trotzdem wirst du wissen, dass das Susanne ist. Wie das abläuft, damit könnten wir uns heute später am Tag beschäftigen. Jedenfalls 1. Korinther 15, 34 folgende schreibt das. Und wir können wirklich sagen, im Kreuz und der Auferstehung ist jeweils ein allumfassender, ein universaler Ansatz wirklich mitgegeben. Denn Gott, es heißt da, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich, und zwar alle. Er schließt ja keinen aus. Keiner ist ausgeschlossen, und sei er noch so hart und noch so finster. Keiner ist ausgeschlossen. Auch keine Himmelsgestalt ist ausgeschlossen. Geht nicht nur um uns Menschen. Geht auch die Himmelsgestalten, all diese Wesen, diese Fürstentlichkeiten, die Obrigkeiten, Herrschaften, Gewalten, Erzengel, riesige, intelligente Geisteswesen, gefallene Engel. Um die geht es auch. Er hat ja einen Geisteskampf ausgefochten, unser Jesus Christus am Kreuz. Um die geht es auch. Ja, ja, es ist nicht nur du und ich. Es geht um richtig große Sachen. Wir können sagen, wer von ihm gehört hat und wer den Gekreuzigten und Auferstandenen ablehnt, der wird verloren gehen. Der wird verloren gehen, sagt Paulus 1. Korinther 1. Wir können aber sagen, der Erste ist auferstanden und, so wie das vorhin bei den Kartoffeln war, die ersten Kartoffeln, das sind die vier, so werden alle anderen auch auferstehen. Das ist die Logik dieser Körperschaft. Er ist der Erste und er hat das bewirkt, dass das Ostern wie ein Blitz in der Nacht ist. Und 1. Korinther 15 sagt uns das, dass die Heilsgeschichte mit Ostern so ein Zeichen gesetzt hat, wie es noch nie gewesen ist. In Ostern fängt was Neues an. Es fängt was Neues an. Nur ist das kein Automatismus, dass wir sagen, okay, Ostersonntag auferstanden, Ostermontag kriegt die Gemeinde eine Info, Osterdienstag, Heilsgeschichte, fertig. Läuft das nicht. Der Blitz ist eingeschlagen, er hat wirklich das Alte und die Konditionen der alten Körperschaft unter Adam überwunden mit seiner Auferstehung. Und deshalb ist die Auferstehung in der Heils- und Kulturgeschichte das Ereignis, warum überhaupt Neues möglich ist. Und zwar ein neues Leben aus Gott. Nicht irgendwelche irdischen Ideen, die sind immer möglich. Aber neues Leben aus Gott, dass du jetzt in deinem Herzen anfängst zu sagen, ich binde mich an diesen lebendigen Christus als Teil seiner selbst. Du wirst Teil seiner selbst. Und er wird dein Teil. Er hat dich in sein Herz geschrieben, auf das er in dir wohnt, in deinem Herzen. Und hat gesagt, du bist erwählt, vor Grundlegung der Welt. Und dich lasse ich nicht mehr, egal wie es dir hier geht, auf dieser komischen Erde, die immer komischer wird. Dich habe ich erwählt. Und wenn du dich nicht so fühlst und alles ist blöd und die Zukunft und die Flüchtlinge und ach, weiß nicht was, dich habe ich erwählt. Und dieser Anteil an Christus, den kannst du niemals verlieren. Niemals. Der fängt in deinem Herzen jetzt an und hat ein ewiges Licht gesetzt. Deshalb machen wir das mit der Osterkerze. Er hat ein Licht gesetzt und das ist nicht löschbar in deinem Herzen. Du fühlst das nicht. Dein Körper macht Turbulenzen. Du bist depressiv. Dein Arbeitsplatz, ich weiß nicht was alles. Aber diese Wahrheit bleibt. Und an der kannst du deine inneren Finsternisse und Hoffnungslosigkeiten auch transformieren, verwandeln lassen in sein Licht. Er macht Licht in deinem Seelenstall. Und das ist neu. Das ist neu. Weil er treu ist. Wir singen das so schön. Ist das unsere Wirklichkeit? Leute, nehmt diesen Tag und dass er wirklich uns durchheiligt und durchgeistigt und in uns Gestalt annimmt. Alleine die Tatsache, dass ich das hier sagen kann, ist seine Gnade und ist sein Wirken. Das ist er. Das ist er. Und so hat Paulus diese drei wunderbaren Abschnitte, nicht? Zum Leben kommen durch Christus. Jeder in seiner eigenen Ordnung, ich erkläre euch das noch kurz, zuerst der Christus. Und dann schreibt er so schön, das ist im Griechischen so wunderbar, jeder in seiner eigenen Ordnung, das heißt Tagma im Griechischen, eigentlich Tagmata, Plural, jeder in seiner Abteilung, man würde auch sagen seiner Ordnung, in seiner Rangstufe oder Stellung, nicht zuerst der Christus, das haben wir ja eben gehört, er ist der Erste, die Erstlings, der Erste, der sozusagen für Gott jetzt zu Gott gegangen ist, sitzt jetzt zu Rechten im Thronhimmel. Und dann entfaltet sich die Geschichte seines Heils, nämlich alles läuft in seinen Rangordnungen ab. Glaubt ja nicht, dass das alles irgendwie läuft. Nee, nee, heute gibt es auch Rangordnungen, die sind aber anders als bei Israel. Nämlich, Christus ist deshalb der Erste, weil er die sucht, in deren Herzen er leben kann und will. Die sagen, Herr, ich will, dass du in meinem Herzen Licht machst. Ich will zum Zeugnis deiner Gnade leben. Ich will der Boden sein, in dem deine Offenbarungen sich entfalten. Aus Liebe und Weisheit und Freiheit, sehr wichtig. Freiheit. Du musst hier nicht sitzen. Ihr Jungs auch nicht. Ihr müsst hier nicht sitzen. Könnt alle gehen. Müsst ihr nicht. Liebe setzt immer frei. Immer. Niemand muss gezwungenerweise seine Knie beugen. Wie heute nicht. Und seit 2000 Jahren sucht dieser Christus der Erste solche, die zu ihm gehören. Und die werden die Erstlinge genannt. Er ist der Erstling. Die Erstlinge, das heißt, er ist das Haupt, wir sind sein Körper. Wir gehören zu ihm. Und das kannst du nicht auseinanderschneiden, wenn du so machst. Gibt es kein Leben mehr. Und bei Gott ist immer Leben. Du kannst seine Gemeinde nicht von ihm trennen. Und er sucht solche, die seine Gemeinde sein wollen. Er sucht solche Hände, er sucht solche Füße. Er sucht deine Stimme, er sucht dein Herz, er sucht deine Bereitschaft, deine Liebe. Um sich dir zu schenken, regelrecht in dich hinein zu offenbaren. Das sucht er. Und wer das will, der gehört zu dieser klasse Rangordnung, zu der Abteilung der Erstlinge. Die jetzt schon, eigentlich seit vorne an sind, ganz vorne an. Die Welt sagt uns heute was anderes. Lasst euch da bloß nicht verblöden, sage ich mal den Jüngeren. Lasst euch nicht verblöden, wir sind ganz vorne an. In der Geistesgeschichte revolutionär, ganz vorne an. Wer zu Christus gehört, gehört zur höchsten Rangordnung unter der Menschenwelt, die es geben kann, nämlich zu den Erstlingen. In denen dieser wunderbare Offenbarungs-Christus lebt. Und im Letzten werden alle, die zu ihm gehören, dann entrückt. Nicht? Wissen wir, 1. Korinther 15, 1. Thessalonicher 4. Und alle kriegen diesen Geistleib, den er auch hatte. Diese neue Gestalt, in der die Geistesfrüchte, die du jetzt schon gesammelt hast, zu sehen sein werden. Das wird zu sehen sein und das sollte uns zu denken geben, was für ein Geistesmensch du hier warst. Kommt alles raus, Leute, alles. Bei Christus ist alles klar. Ob du zum Vorwand oder aus Berechnung oder aus Tradition oder weil die halbe Familie ist oder was weiß ich, warum du mit Christus lebst, kommt alles raus. Man wird das sehen. Du wirst einen Geistleib haben, an dem deutlich wird, wie sehr du Christus in dir hast Gestalt werden lassen. Und das Medium ist Geist. Nicht Gefühl, ist Geist. Sein Geist. Und das werden alle sehen, alle. Vor allem die gefallenen Engel. Und wir werden uns wiedererkennen. Ah. Jetzt sind wir auf dem Boden der Auferstehung. Versteht ihr, das wird so kommen. Er hat es damals gesagt mit sich und dann wird es mit allen anderen auch kommen. Es wird so kommen. Garantiert. Und wir sind wirklich Beschenkte, weil wir sagen können, wir sind im Flockenverband Jesu Christi, in der Rangstellung sozusagen Jesu Christi und werden mindestens, ihr seid ja so schockiert, ich merke das schon, oh, ihr werdet mindestens überkleidet mit der Herrlichkeit Jesu Christi selbst. Nicht, ihr Jungs? Das ist das Mindeste. Nicht, dass ich jetzt einen Schock gekriegt habe, Herzinfarkt, Hilfe. Sondern die Herrlichkeit Christi, die er selbst bei sich hat, das ist das Mindeste, womit du ausgestattet wirst. Einen herrlichen Geistleib. Und auf dem zusätzlich, ping, 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 Gold, Silber, Edelstein. Zu seiner Ehre. Zu seiner Ehre. Das ist unsere Zukunft. So wahr wir hier sitzen und stehen. So wird es kommen. Und wir werden weiterhin verklärt in seine Herrlichkeit. So wie er ja auch verklärt wurde. Er ist ja nicht mit seinem normalen Körper, konnte er ja nicht zum Thronhimmel Gottes. Da kann niemand mit Fleisch und Blut hin. Das passt nicht. Denn wer Gott anbeten will, muss in Geist und Wahrheit anbeten. Geist und Wahrheit. Und so werden wir verklärt werden in seine Herrlichkeit, um teilzuhaben an seiner Regentschaft, die droben ist im Gotteshimmel. Und ihr ahnt jetzt, dass diese Kooperation, diese Körperschaft Christi ungleich bedeutender ist als das, was Adam mit seiner Körperschaft angerichtet hat. Der hat ja Verderben und Tod und Untergang gebracht. Und Christus ist gekommen, wissend das alles. Und er, der keine Sünde hat, hat sich in diese erste Körperschaft begeben, hat die Sünde getragen am Kreuz bis zum Ende. Es ist vollbracht, um das Leben aus Gott neu zu ermöglichen. Und das ungleich mehr. Und wir dürfen dazugehören. Ich wünsche uns, dass wir diesen Gott anbeten, in Wahrheit und Geist, dass wir das tiefe Glück über unseren Stand regelrecht feiern und dass wir an Hingabe an den Sohn Jesus Christus niemals zu Ende kommen. Amen.